ARD Sounds.
Seit einem Jahr ist Friedrich Merz nun Bundeskanzler. Aber so richtig rund scheint es dabei noch nicht zu laufen.
Ich möchte nicht rund wie ein Kieselstein reden und werden. Das ist nicht meine Art.
Aber wie stark eckt er damit an im Job des Bundeskanzlers? Nach dem ersten Jahr im Amt wollen wir heute mal Bilanz ziehen. Wie gut ist Friedrich Merz in seiner Rolle als Bundeskanzler angekommen? Das klären wir mit Efi Seibert. Sie ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und sie beobachtet die Bundesregierung aus nächster Nähe. Sie erzählt uns, wie viel vom alten Oppositionsführer im aktuellen Kanzler Merz noch steckt und worüber er immer wieder stolpert. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 5. Mai. Hi Efi, herzlich willkommen bei FKM.
Vielen Dank, ich freue mich.
Wenn wir jetzt dieses Jahr mit Friedrich Merz als Kanzler angucken, er hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er unbedingt Kanzler werden möchte und dass er sich das auch zutraut und er wollte Verantwortung für Deutschland übernehmen. Wie blickst du darauf? Wie füllt er seine Rolle aus?
Also in diesem ersten Jahr ist ihm ganz bewusst geworden, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob man Kanzler werden will oder ob man Kanzler ist. Denn er war ja wirklich ein begnadeter Oppositionspolitiker, der wirklich sehr scharf immer die Fehler des jeweiligen Kanzlers analysiert hat und draufgehauen hat und immer den Eindruck vermittelt hat, wenn ich dran bin, dann passiert was. Also dann legen wir mal richtig den Hebel um und dann geht's richtig ab. Und mit diesem Eindruck ist er quasi in diese Kanzlerschaft gestartet und jetzt nach einem Jahr merkt er, dass es einfach nicht so schnell geht. Es ist nicht, als ob man ein Firmenchef ist und sagt, okay, ich bin der Chef, ab morgen produzieren wir nur noch rosa Socken und dann produzieren ab morgen eben alle nur noch rosa Socken. So geht das nicht. Wir sind eine Demokratie, da gibt es Regeln, da gibt es Art, wie man ein Gesetz einbringt, wie abgestimmt wird, was ja auch schön ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, eben abzustimmen und mitzureden. Aber das dauert und das ist ein langer Prozess. Und das ist eben für jemanden wie Friedrich Merz, der dachte, ich komme und ich mache, natürlich erstmal tatsächlich schwierig zu akzeptieren. Und deswegen ist das ein großer Lernprozess für ihn gewesen, Geduld zu bekommen, diese ganzen Prozesse auszuhalten und trotzdem eben nicht den Mut zu verlieren, zu sagen, ich will trotzdem Reform, ich muss es halt eben in dieser Demokratie durchsetzen.
Du arbeitest ja im ARD-Hauptstadtstudio. Welche Möglichkeiten hast du denn eigentlich, den Bundeskanzler ein bisschen näher zu beobachten?
Also zum einen beobachten wir alle natürlich sehr viel intensiver die öffentlichen Auftritte.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich Merz, das ist Ihr Applaus.
Es gibt natürlich auch so Veranstaltungen, die laufen nicht so unter der ganz großen Beobachtung, zum Beispiel bei der CDA.
Herzlich willkommen hier bei der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, da wo das soziale Herz der Volkspartei CDU schlägt.
Das ist so eine Arbeitnehmeruntergruppe der CDU und da war Merz an einem Wochenende. Und das war sehr nett eigentlich, weil Merz da wirklich Humor bewiesen hat.
Ich freue mich wirklich ausgesprochen, dass Sie bei uns sind. Jetzt kommen Sie nicht nur als Parteivorsitzender, sondern auch als Bundeskanzler.
Denn er wurde von Dennis Radtke, das ist der Chef dieser Vereinigung, angekündigt als die CDU ist eigentlich so eine der letzten großen Kaufhausparteien.
Das letzte politische Vollsortiment-Kaufhaus. Wir haben für die Kundinnen und Kunden alles unter einem Dach. Hier ist vielleicht eher die Leberkäs-Etage.
Und dann fing Merz an zu reden und sagte:
Ja, also vielen Dank, es spricht zu Ihnen der Kaufhausdirektor.
So viel Humor hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Meine Damen und Herren.
Vor allen Dingen, weil er weiß, dieses Zitat hat sich jeder abgespeichert. Das wird in jedem Rückblick wahrscheinlich wiederkommen und auch in jedem Bösen. Das sind so Dinge, die wir eben bei so kleineren Auftritten auch mit beobachten. Und dann unterhalten wir uns natürlich hier in Berlin mit sehr vielen Leuten, A, aus seinem Umfeld, die mit ihm zusammenarbeiten, die in seiner Partei sind, aber natürlich auch mit dem Koalitionspartner, mit Politikern von der SPD, wie die das beurteilen. Die sind manchmal schon ein bisschen kritischer und natürlich mit der Opposition. Also die nehmen natürlich den Kanzler auseinander. Auch mit denen unterhalten wir uns in sehr vielen Hintergrundgesprächen. Und dann sind wir natürlich manchmal auch sehr viel enger noch dran, zum Beispiel, wenn der Kanzler verreist. Da geht immer eine bestimmte Anzahl an Journalisten mit, die natürlich auch berichten und verfolgen, was er da auf seinen Reisen macht. Da sitzt man mit ihm im Flugzeug.
Also du warst auch schon mal in dieser Regierungsmaschine?
Ja, ich war zum Beispiel zuletzt mit ihm in Indien und Das ist natürlich nicht so, dass man dann neben Friedrich Merz die ganze Zeit in der Maschine sitzt. Aber es ist schon so, dass er sich einfach auf so einer Reise zwischendrin sowohl im Flugzeug mal eine Stunde Zeit nimmt, wo man ganz konkret fragen kann, wo er Sachen erklärt, wo er sich teilweise auch Kritik stellen muss. Und man kann ihn sehr, sehr nah beobachten. Wie geht er mit Leuten um? Reagiert er in Situationen, die plötzlich entstehen? Da kann man sich wirklich ein etwas genaueres Bild von diesem Menschen und von diesem Kanzler machen, als wenn man ihn eben nur so zu offiziellen Terminen sieht.
Und welchen Eindruck macht er da?
Friedrich Merz freut sich auch nach einem Jahr immer noch, dass er Kanzler ist. Das war am Anfang noch sehr viel stärker. Da hat man richtig gemerkt, wann immer er mit Herr Bundeskanzler angesprochen wurde, dass er sich so innerlich gefreut hat, ha, das bin ich. Das ist jetzt ein bisschen normaler geworden natürlich. Aber er nimmt diese Rolle immer noch sehr gerne wahr. Und das ist etwas Schönes, dass man nicht das Gefühl hat, da ist jemand, der trägt das Leid dieses ganzen Landes auf den Schultern und denkt, oh Gott, eine Krise nach der anderen. Sondern der will schon machen und der freut sich über sein Amt. Das finde ich ganz positiv. Er geht auch auf Menschen zu. Man merkt aber immer, dass er natürlich schon aus einer anderen Welt kommt. Und das ist etwas, was natürlich die Menschen auch merken, dass Friedrich Merz letzten Endes mit dem Alltag einer Krankenschwester oder sonstigen Leuten nichts zu tun hat. Und das war bei seinem Vorgänger Olaf Scholz ein bisschen anders, obwohl der natürlich auch Rechtsanwalt war. Aber der hatte ewig diese SPD-Prägung und der hat immer den Eindruck vermittelt, ich verstehe die kleinen Leute mit dieser Respektkampagne, die er auch gefahren hat. Und das ist bei Friedrich Merz ein bisschen anders, der fremdelt ein bisschen mehr.
Was hat das Amt des Bundeskanzlers mit Friedrich Merz in diesem ersten Jahr gemacht?
Ich glaube, er hat weniger geschlafen als je in seinem Leben, weil natürlich so ein Alltag eines Bundeskanzlers wirklich brutal hart ist. Die stehen morgens auf und dann reiht sich ein Termin und ein Flug zu dem nächsten Termin an den anderen und dann kommen noch Termine dazu, die nicht vorhergesehen waren mit Problemen und Krisen. Das ist eine harte Last und man trägt die ganze Verantwortung. Jedes Problem landet auf deinem Schreibtisch. Internationale Probleme, nationale Probleme. Du bist für alles verantwortlich. Verantwortung für Deutschland wollte er übernehmen, jetzt hat er sie. Und das lastet sicherlich auf ihm. Und er ist ein bisschen dünnhäutiger geworden, würde ich sagen. Also man merkt das manchmal so, dass dieses erste so, hurra, ich bin Bundeskanzler, jetzt dem weicht, dass er ständig kritisiert wird in den Medien, auch auf Social Media. Darüber hat er sich gerade jetzt erst beschwert, dass er sagt, keiner wurde auf Social Media so beschimpft wie ich, was nicht ganz stimmt, weil auch Scholz wurde beschimpft und Merkel wurde beschimpft. Die wurde nicht nur auf Social Media, sondern die wurde, als sie in den Osten gefahren ist, als mit Plakaten beschimpft. Da stand drauf Nutte oder Hure, also wirklich schlimme Beschimpfungen. Das nimmt er schon so ein bisschen sehr persönlich. Also er kann auch ziemlich schnell beleidigt sein. Und ich meine, da ist so ein Amt natürlich nicht dienlich, weil man immer in der Öffentlichkeit steht, weil alles, was du tust, wird von allen möglichen Leuten bewertet. Und das ist für jemanden wie Friedrich Merz nicht ganz einfach.
Merz wollte ja so einiges angehen und vor allem wollte er die Wirtschaft wieder besser zum Laufen bringen. Hat er da zu viel versprochen?
Der Punkt Erwartungsmanagement ist das, was Friedrich Merz am meisten geschadet hat, denke ich mal. Das ist auch das, was übrigens jetzt in Umfragen ihm die Leute auch am heftigsten vorwerfen, dass er Erwartungen geschürt hat oder Versprechen auch gegeben hat und sie dann nicht gehalten hat. Das ging ja sofort am Anfang los.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren.
Ich meine, selbst wenn Sie, was eigentlich schon fast gar nicht möglich ist, bis zum Sommer, das waren nur 2 Monate, noch Gesetze durchgebracht hätten, dann hätten die Menschen ja nie im Sommer schon diese Auswirkungen der Gesetze gemerkt. Das ist gar nicht möglich. Das hätte er wissen müssen. Ich meine, der war im Bundestag, der weiß, wie sowas funktioniert. Wieso sagt er sowas? Das war einfach ein Erwartungsbild, was er da geschürt hat, was er nicht halten konnte, was für automatisch zu Enttäuschungen führt. Das Gleiche gilt für dieses Schlagwort, der Herbst der Reform.
Es geht um nicht mehr und um nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes, wie wir leben, wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften.
Dann kam der Herbst, aber nicht die Reform. Ja, und das war einfach nicht klug. Weil auch das hätte er wissen können. Er hätte professioneller vielleicht sagen müssen, wir nehmen uns vor, noch in diesem Jahr viele Reformen durchzubringen. Und der Plan ist, dass wir das so und so machen. Aber nicht versprechen, dann kommt der Herbst der Reform und dann kommt nichts. Das ist klar, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn nichts passiert. Und da muss er wirklich ein bisschen mehr aufpassen, wie er zum Beispiel eben solche Erwartungen schürt durch Kommunikation. Merz beherrscht es, einfache, klare deutsche Sätze zu sagen. Wenn der was sagt, dann weiß man, was der Mann meint. Nur sagt das manchmal ein bisschen zu deutlich und auch an der falschen Stelle.
Er ist auf jeden Fall sehr pointiert und zugespitzt, würde ich sagen.
Ja, schon, aber er ist Kanzler. Und ein Kanzler kann nicht wie ein Oppositionspolitiker loshauen und draufschlagen, weil ein Kanzler trägt die Verantwortung und ein Kanzler ist auch in charge. Wenn er etwas sagt, erwartet man zu Recht, dass das dann auch passiert. Und wenn ihm etwas rausrutscht, weil er natürlich das Herz auf der Zunge trägt, und das ist ja auch gut, bei Olaf Scholz und auch bei Angela Merkel war das so, die haben so lange verantwortungsvoll überlegt, was auslösen könnte, wenn sie es so, so oder so sagen, dass sie es hinterher so gesagt haben, dass man danach gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, worüber die gerade geredet haben. Das ist bei Merz anders. Aber er ist sich eben oft nicht bewusst, dass er das in der Rolle als Kanzler sagt. Wenn er als Kanzler zum Beispiel jetzt gerade in einer Schule sagt, dass Präsident Trump keine Strategie hat.
Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln.
Dann ist das nicht in diesem Rahmen, in diesem Klassenzimmer geblieben, sondern er hat es als Kanzler gesagt und es kommt im Weißen Haus an.
Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
Merz hat das sicherlich gesagt, weil wir so stark betroffen davon sind. Es ist nicht unser Krieg, das sagt ja nicht nur der Verteidigungsminister, das sagt auch der Kanzler, aber wir spüren die Auswirkungen dieses Krieges. Was bei uns jetzt an den Tankstellen los ist und nicht nur da. Energie, das brauchen Betriebe, Lieferketten reißen ab. Das kann noch richtig, richtig heftig werden in den kommenden Monaten. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass dem Kanzler irgendwann auch der Kragen platzt. Er sagt, das kann nicht sein. Also jetzt muss da was passieren. Dieser Krieg muss möglichst schnell beendet werden. Und Trump muss sich überlegen, wie er diesen Krieg jetzt zu Ende bekommt. Nur möchte Trump sich das natürlich nicht vom deutschen Bundeskanzler sagen lassen. Und deswegen hat er gleich gesagt, okay, der deutsche Kanzler hat keine Ahnung von gar nichts. Kein Wunder, dass es den Deutschen so schlecht geht. Was er nicht gesagt hat, ist, weil ich so einen Krieg angefangen habe. Klammer zu. Und vieles von dem, was Merz gesagt hat, hat natürlich im Inland Auswirkungen. Also es gibt eine Menge Beispiele, die man da von Merz-Sprüchen zitieren kann.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Da haben sich natürlich alle Leute, die sich in dem Moment angesprochen fühlen, gesagt, wie redet der denn über uns? Ich bin hier geboren, ich sehe vielleicht nicht aus wie blond und blauäugig, aber ich gehöre zu diesem Land. Ich möchte mich nicht als Stadtbild disqualifizieren lassen, was dem Herrn Bundeskanzler nicht gefällt. Oder dass er sagte, die Deutschen arbeiten nicht genug.
Aber insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.
Jede Krankenschwester, die das hört, ist zu Recht beleidigt, weil die hat wieder eine 4-Tage-Woche und wenn dann nur eine, weil sie vorher 3 Nächte durcharbeiten musste. Und auch keine Work-Life-Balance. Es gibt ganz viele Leute hier, die sehr hart arbeiten, die nicht viel Geld verdienen und die durch solche Sprüche halt tatsächlich auf den Flips getreten fühlen. Und zum Beispiel ganz aktuell, was er jetzt gesagt hat zum Thema Rente.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern.
Alle, vor allen Dingen diejenigen im Osten, die nicht sehr viel mehr als die staatliche und gesetzliche Rente bekommen, haben natürlich Panik bekommen. Was sagt der Kanzler da? Um Gottes Willen. Ich kriege jetzt meine Rente nicht mehr. Ich habe aber gar nichts anderes. Damit schürt er unnötig Ängste. Es war ja vom Inhalt her gar nicht so falsch. Natürlich ist die Rente so, wie sie heute ist, und das ist seit Jahren klar, nicht mehr ausreichend für viele, um tatsächlich den kompletten Lebensstandard halten werden zu können. Und darum ist es klug, jungen Leuten zu sagen, ihr müsst anders vorsorgen. Ihr müsst privat vorsorgen. Also all das, was wir alles wissen, diese ganze Diskussion, das ist schon richtig. Aber einfach das so verkürzen auf einen kurzen Spruch, das verängstigt die Leute und das darf man als Kanzler nicht machen.
Merz ist ja auch angetreten mit dem Anliegen, ein starker, konservativer Kanzler zu sein, der auch gerade in dieser als sehr polarisiert wahrgenommenen Gesellschaft wieder so ein bisschen ein kann. Denn wir haben ja nun mal viele Streitthemen. Du hast ja jetzt schon gerade so ein paar Punkte angesprochen. Gelingt ihm das mit diesem Kommunikationsstil?
Nein, ich glaube nicht. Und das ist auch das, was die Leute ihm vorwerfen, dass er nicht zusammenführt, sondern eigentlich mit solchen Sprüchen spaltet. Und das ist etwas, was er nach diesem einen Jahr gemerkt hat, weil durch diese vielen Krisen die Nervosität im Land unheimlich groß ist und weil alles, was so ein Kanzler sagt, auf die Goldwaage gelegt wird. Und er muss eigentlich die Rolle haben, er muss zeigen, ich habe verstanden, ich möchte Reformen anführen, aber ich möchte, dass alle mitkommen. So wie jetzt eben bei dieser neuesten Reform, die durchgegangen ist über die Krankenkassen. Das war ja schon so ein Punkt, wo zum Beispiel die zuständige Ministerin sehr deutlich und immer wieder gesagt hat, alle müssen mitmachen. Und das ist der Weg, den sie jetzt gehen sollten, dass sie und eben erst recht der Kanzler sagen muss, alle müssen mitmachen, ich will alle hinter mir vereinen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ein bisschen mehr wertschätzende Kommunikation.
Ja, und vorsichtigere Kommunikation. Also tatsächlich einfach ein bisschen überlegen, welche Erwartungen schüre ich, wenn ich das sage. Sollte ich tatsächlich einen Zeitpunkt nennen, auch wenn ich ihn gerne hätte, den ich aber gar nicht selber beeinflussen kann oder den ich nicht halten kann? Also zum Beispiel der Herbst der Reform oder im Sommer werden Sie merken. Da sollte er ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Leute wollen ihm ja glauben. Ich meine, ein ganz wichtiger Punkt in der Politik ist Glaubwürdigkeit. Das hatte Merkel. Die Leute haben Merkel zumindest über weite Strecken abgenommen, dass das, was sie sagt und tut, dass es alles eins ist, dass das funktioniert. Und bei Merz ist das sehr gebröckelt, weil er zu viel gesagt hat, was er nicht halten konnte. Und das sägt an seiner Glaubwürdigkeit.
Warum passieren ihm da diese Ausrutscher ständig?
Das ist sicherlich eine Typfrage, dass er eben offen ist und dass er das auch sagt, aber dass er jetzt eben überlegen muss, wie er das in den Griff kriegt, sodass er eben Leute nicht verprellt.
Merz hat ja bestimmt auch immer die Parteilinien der Union im Kopf und er hat sich ja zur Aufgabe auch gemacht, nach diesen Merkel-Jahren die CDU und die ganze Union wieder mehr zu profilieren, konservativer zu profilieren. Wie füllt er da diese Doppelrolle aus, als Bundeskanzler auf der einen Seite und als Parteichef?
Definitiv würde ich sagen, dass die Rolle als Parteichef im Moment einfach hinten runterfällt. Weil er einfach als Kanzler derartig viel mit inneren und äußeren Problemen des Landes beschäftigt ist, dass er nicht mehr so wirklich Parteichef sein kann. Und er hat halt auch nicht wirklich jemanden an der Seite, der ihm das abnimmt. Er hat zwar Carsten Linnemann mit seinem einfach mal machen Credo als Generalsekretär, aber der kann das alleine gar nicht reißen. Und deswegen grummelt es manchmal ein bisschen in der CDU, in seiner eigenen Partei, weil die sich ein bisschen mehr CDU pur versprochen haben, was der Kanzler als Kanzler einer Koalition nicht halten kann. Also er sucht immer natürlich Frieden mit dem Koalitionspartner oder zumindest Kompromisse und kommt ja mit Lars Klingbeil, dem Vizekanzler, wohl auch ganz gut aus und die raufen sich ja auch immer zusammen, was ja auch wirklich okay und gut ist. Aber dadurch fühlen sich natürlich einige in der Union vernachlässigt. Die sagen, das geht so nicht. Und das kriegt er auch immer mal wieder aufs Tablett. Nehmen wir mal das Beispiel, diese Rentendiskussion, der erste Schritt, den wir hatten, als es um diese Haltelinie ging.
Beim Deutschlandtag der Jungen Union gibt es vor allem Streit über die Rente nämlich. Laut Koalitionsvertrag soll das Rentenniveau bei 48% gehalten werden bis 2031.
Da hatte Friedrich Merz halt eben die Position und die Haltung der Jungen in der Union nicht so richtig auf dem Schirm. Letzten Endes war die Ansicht der Jungen, dass wenn man etwas festschreibt an Geld, was Ältere bekommen, dass das immer auf Kosten der Jungen geht und dass die Jungen nicht mehr willens sind, das mitzutragen.
Naja, der Reformbedarf wird ja durch dieses Paket erstmal nicht kleiner, sondern noch viel größer. Und macht Reformen noch viel dringender. Insofern ist das natürlich heute in der Entscheidung, in der Sache, kann man damit nicht zufrieden sein, das ist klar.
Und diese Entschiedenheit, die zum Beispiel Johannes Winkel von der Jungen Union, der aber auch Bundestagsabgeordneter ist und sich eben auch eine ganze Gruppe von anderen jungen Unionsabgeordneten um sich herum schart, die da wirklich Randale gemacht haben im Bundestag.
Die Jungen in der Union drohen weiter mit einer Blockade im Bundestag, denn auf ihre Stimmen ist die Regierung angewiesen.
Wenn 12 junge Unionisten sagen, ich mache nicht mit, dann geht das Gesetz nicht durch. Darum war Johannes Winkel sehr, sehr wichtig in diesem Punkt und mit seinem Widerstand.
Ich habe es vorher angekündigt, schon vor längerer Zeit und an diesem Montag nochmal final. Und deswegen habe ich heute auch mit Nein gestimmt.
Da hatte der Kanzler offenbar nicht so ganz im Kopf, wie seine Partei so tickt.
Als Bundeskanzler hat er ja mehrere Führungsaufgaben, also er muss das ganze Land führen, aber er muss ja auch eben diese Regierung führen, also das Kabinett, Stichwort Kommunikation nach innen. die Ministerinnen und Minister von der Union und von der SPD, also diese große Koalition. Und da gab es ja viel Streit im vergangenen Jahr. Was würdest du ihm da für eine Zeugnisnote ausstellen?
Ja, vielleicht, wenn wir mal ganz wohlwollend sind, 3- oder 4+.
Mein Onkel hat immer gesagt, die 3 ist die 1 des kleinen Mannes.
Ja, nee, so ein kleiner Mann ist ja Friedrich Merz nicht. Der ist ja groß.
Stimmt, der ist sehr groß.
Ich würde ihm zugute halten, tatsächlich, dass er wirklich bei all den Problemen immer wieder versucht, diese Koalition auch besonders in Form des Vizekanzlers an seiner Seite zu halten. Die Union wirft ihm jetzt ja manchmal vor, dass Lars Klingbeil eigentlich im Hinterstübchen immer alles dem Merz diktiert und der Merz dann denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf den Koalitionspartner nicht so verprellen. Also, dass Lars Klingbeil das exzellent beherrscht, im Hinterzimmer dem Friedrich Merz zu sagen, das müssen wir so machen, weil sonst geht die SPD nicht mit, sonst platzt die Koalition. Er versucht auf jeden Fall, mit dieser SPD klarzukommen und mit diesem Vizekanzler ein Team zu bilden, dass diese Koalition durch diese ganzen Reformen durchführen könnten. Weil da haben wir schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir haben gesehen, wie Olaf Scholz am Schluss nicht mal mehr mit der FDP geredet hat. Die waren so verfeindet, dass da überhaupt nichts mehr lief. Und jetzt sind die Probleme noch mal größer. Wir haben noch mehr Krisen. Jetzt gerade eben mit dieser großen Krise im Nahen Osten, wo wir wirklich nicht wissen, was mit unserer Wirtschaft jetzt dann passieren wird, wenn diese ganzen Lieferketten abreißen etc. Also das sind große, große Probleme. Und dass die da versuchen, tatsächlich zusammenzuhalten und jetzt ja sich auch endlich auf die Schultern klopfen können, das ist ja jetzt am Mittwoch passiert.
Bis zuletzt hatte die Regierungskoalition um den Haushalt 2027 gerungen. Heute nun verabschiedete das Kabinett den Entwurf von Finanzminister Klingbeil.
Also das würde ich sagen, okay, so kann es weitergehen. Weil das vermittelt nach außen, sie kriegen es ja doch hin. Also sie haben gesagt, wir machen das am Mittwoch und sie haben es am Mittwoch gemacht. So muss es laufen.
Mir ist aufgefallen, dass es jetzt keinen so richtig großen Skandal um Ministerin oder Minister im ersten Jahr gab. Also keine großen Rücktritte oder so. Das war bei anderen Regierungen auch schon mal ganz anders. Ist das ein Zeichen dafür, dass er da ein gutes Händchen bewiesen hat bei der Auswahl seines Personals?
Nein, ich glaube nicht, dass Friedrich Merz ein gutes Händchen in Sachen Personalauswahl hat. Das fängt im ganz Kleinen an. Also alle anderen Kanzlerinnen und Kanzler hatten immer einen Stab von absoluten Vertrauten, die sie durch mehrere Jahre, Jahrzehnte teilweise begleitet haben, mit denen sie sich ausgetauscht haben, die ihnen den Rücken freigehalten haben, die aufgepasst haben, was sich in der Partei, in der Koalition, in der Bevölkerung tut. Das hat Friedrich Merz nicht. Er hat keine wirklichen Vertrauten. Und das ist wichtig eigentlich in der Politik, auf die man sich verlassen kann. Das ist das eine. Und dann hat er natürlich eine Regierung zusammengestellt bei den Unionsministern, für die ist er ja zuständig, von denen überhaupt niemand Erfahrung mitbringt. Der Kanzler selbst ja auch nicht. Ist ja auch ein Punkt. Wir haben einen Kanzler, der hatte noch nie ein Amt vorher inne, in dem er regieren musste. Der war nicht mal Oberbürgermeister. Die meisten seiner Minister hatten das auch nicht. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, denn wenn man immer nur Leute nimmt, die schon ewig Minister waren, die haben dann auch keinen Biss mehr etc. Insofern ist es manchmal gar nicht verkehrt, mal neue Leute zu holen. Und vielleicht sollten wir auch ein bisschen gnädiger sein und dann sagen, okay, dann haben die jetzt ein Jahr lernen dürfen und können sich jetzt profilieren. Und ich würde das Beispiel Nina Wagen nehmen. Da haben alle gesagt, um Gottes Willen, die hat keine Ahnung von Gesundheitspolitik. Die hat das noch nie gemacht vorher. Und die soll dieses wahnsinnig wichtige Amt der Gesundheitsministerin übernehmen mit diesen riesigen Reformen und diesen entsetzlichen Lobbygruppen. Die Pharmaindustrie, die Ärzteschaft, die Krankenkassen, die da alle riesig Druck machen. Da geht es um so viel Geld. Und diese Frau soll das machen. Und was ist rausgekommen?
Noch ein weiteres, ebenfalls zunächst umstrittenes Projekt hat das Kabinett auf den Weg gebracht. Die Gesundheitsreform von Ministerin Wagen.
Sie hat es geschafft. Und sie war sehr mutig. Sie hat sich hingestellt und das durchgezogen, was diese Kommission von Fachleuten ihr auf den Tisch gelegt hat. Und deswegen kann man vielleicht sagen, okay, wenn dann noch mehr Leute sich so entpuppen, dann war das vielleicht ganz gut, mal Frischlinge zu holen. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite ein großes Wagnis zu sagen, okay, wir sind alles Neulinge, auch der Kanzler, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Jetzt machen wir einfach mal Deutschland. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Zwei Minister, die zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder in die Kritik geraten sind, es ist zum einen Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, der halt immer wieder Kritik abkriegt, weil er zum Beispiel Buchhandlungen von einem Preis, weil sie ihm zu links waren, ausschließen wollte. Das hat großen Ärger gegeben. aber eben auch die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Die ist zwar mittlerweile dann bei der konservativen Ausrichtung ihrer eigenen Partei sehr beliebt, aber mit der Kritik an Lars Klingbeil, am Vizekanzler, einer öffentlichen Kritik, die wirklich während der in seinem eigenen Ministerium einen Wirtschaftsgipfel abhält.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Das war schon heftig, wie man da unter Kollegen, unter Kabinettskollegen miteinander umgeht.
Wer müsste denn eigentlich dafür sorgen, dass der Laden zusammengehalten wird und dass es rund läuft?
Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister. Sein Job ist es eigentlich, im Kanzleramt zu sitzen und die Strippen zu ziehen. Das heißt, der muss im Hintergrund alles klar machen, bevor der Kanzler an die Öffentlichkeit tritt und irgendetwas verkündet. Dann muss sowohl die Unionsfraktion an der Seite des Kanzlers stehen oder zumindest so, dass sie ihm nicht in die Quere kommt, wie das bis jetzt ja schon öfter passiert ist. Das ist einerseits seine Aufgabe. Das andere ist, er muss mit den Koalitionspartnern alles klarziehen. Also er muss mit der CSU und er muss auch mit der SPD klarziehen, kriegen wir unsere Projekte durch, bevor der Kanzler damit an die Öffentlichkeit geht. Und das hapert an allen Ecken. Und deswegen hat er oft den Vorwurf bekommen, Herr Frey, dass er zu wenig seine eigentliche Aufgabe macht.
Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest nach einem Jahr, wie das so ist, in Firmen zum Beispiel, jetzt ein Mitarbeitergespräch mit Friedrich Merz. Da soll man ja so ein bisschen Feedback geben und vor allem soll man dann auch so ein bisschen konstruktiv in die Zukunft schauen. Kannst du einmal ein kleines Fazit geben? Was würdest du ihm sagen? Wo siehst du da noch Luft nach oben?
Okay, lass mal überlegen. Ich würde ihn, glaube ich, selber zitieren. Also, weil er hat nämlich gerade einen Philosophen, den ich vorher nicht kannte, muss ich zugeben, Epiktet. Epiktet hat gesagt, nicht die Taten bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten. Und dann hat Merz gesagt, als er dieses Zitat gesagt hat, ich kann da in der Tat noch besser werden. Dem schließe ich mich an.
Vielen, vielen Dank, Efi.
Sehr gerne.
Efi Seibert ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und ihre Berichte und Analysen zu Bundeskanzler Friedrich Merz und der schwarz-roten Bundesregierung findet ihr immer aktuell auf tagesschau.de. Morgen hört ihr bei FKM, wie deutsche Unternehmen Sanktionen umgehen. 4 Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs gelangen offenbar militärisch relevante Güter aus Deutschland immer noch nach Russland, und zwar über Kasachstan. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Lukas Waschbisch. Produktion Emilian Grimm, Lorenz Kersten, Viktor Völzner-Weresch und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald schon wieder hören. Jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Reclaim Tic-Tac-Toe. 4 Folgen über die allererste Girlband Deutschlands. Und warum Ricky, Jessie und Lee so viel mehr hinterlassen haben als nur eine katastrophale Pressekonferenz und einen Satz, der sich ins kulturelle Gedächtnis gegraben hat. Und das klingt ungefähr so.
Eigentlich wollen Tic-Tac-Toe mit einer Pressekonferenz im Herbst 1997 zeigen, der Band geht's gut. Die Trennungsgerüchte sind Schwachsinn.
Ich habe gesagt, es kann nicht gut gehen. Es kann einfach nicht gut gehen. Es ist wirklich ein Fehler.
Das ist Janine. Sie gehört zum Label von Tic-Tac-Toe. Und sie wird Recht behalten. Weil das, was jetzt passiert vor laufenden Kameras, das wird einfach alles überschreiben, was Ricky, Jazzy und Lee bis dahin erreicht haben.
Wenn ich jetzt anfange, wirklich unsere ganzen alten Kamellen aus der untersten Schublade rauszuholen und anfange zu diskutieren und mich zu äußern, dann werdet ihr beide nur noch Scheiße rufen. Okay?
Gefühlt die halbe Nation wird sich darüber lustig machen. Und alle werden diesen einen legendären Satz kennen.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
Wie konnte es so weit kommen? Und warum erinnern wir uns heute nur noch an diesen einen Moment? Ich bin Merit Reh und in 4 Folgen erzähle ich euch die ganze Geschichte von Tic-Tac-Toe. Von 3 jungen Frauen of Color, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappen, als dafür in den deutschen Charts noch kein Platz war. Es geht um die Macht der Medien und um eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird. Reclaim Tic-Tac-Toe. Jetzt in ARD Sounds.